Hallo, herzlich willkommen. Tonspurwissen ist hier und hier ist Ursula Weidenfeld.
Zunächst einmal muss man sagen, die Menschen Südosteuropa versuchen, alles zu verhindern, dass überhaupt jemand zum Vampir wird. Das heißt, gibt es einen Toten, der vielleicht irgendwas Verdächtiges an sich hat, ein Feuermal oder man weiß, dass er einen besonders unguten Lebenswandel hatte oder was immer das sein kann, dann schaut man, dass der sich nicht zum Vampir verwandelt oder zumindest in seinem Sarg bleibt.
Wer gruselt sich vor Vampiren? Fragen wir einen Experten, fragen wir Peter Mario Kräuter.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Ja, es gibt ja nichts, was man nicht wissenschaftlich erforschen könnte und den Beweis dafür liefern wir jede Woche und heute auch und heute ganz besonders. Stellt uns mal auf die Probe. Ich würde wetten, dass wir für fast jedes Thema einen Experten oder eine Expertin finden können. Eine Mail an tonspur@rheinische-post.de genügt und natürlich, wenn ihr uns bewerten wollt, freuen wir uns ganz besonders, wenn es gut ist, natürlich mit der Bewertung. Ja, zum Beispiel heute. Warum gruseln wir uns vor Vampiren? Wer sind diese blutsaugenden Untoten eigentlich? Woher kommen sie? Warum Transsilvanien? Kann man sie tatsächlich mit Knoblauch bekämpfen? Und haben all diese Geschichten irgendwo einen tieferen Sinn? Zu Halloween Allerheiligen habe ich mich mit Peter Mario Kräuter darüber unterhalten. Er ist Historiker und Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung in Regensburg. Hallo, Herr Kräuter.
Schönen guten Tag.
Herr Kräuter, was ist ein Vampir?
Die Kurzdefinition lautet, ein Vampir ist ein wiederkehrender Toter, der auf der Welt keinerlei Aufenthaltsberechtigung mehr hat und aufgrund dieser Tatsache für die Umwelt, vor allem für seine Mitmenschen, einen schädigenden Effekt hat.
Wenn er keine Aufenthaltsberechtigung mehr hat, warum ist er dann doch noch da?
Weil er den Übergang in die Welt, in der er jetzt eine Aufenthaltsberechtigung hätte, also in das Jenseits, nicht geschafft hat. Aus den verschiedensten Gründen. Er ist hier gefangen, kann nicht hinüber, gehört aber auch nicht mehr ins Diesseits. Dementsprechend ist da etwas, das hier nicht hingehört und aufgrund der puren Existenz bereits eine Bedrohung darstellt.
Also der Vampir war mal ein Mensch.
Der Vampir war immer ein Mensch, im Allgemeinen.
Eine Fledermaus.
Es gibt die Vorstellung, dass er sich in alles Mögliche verwandeln kann. In Südosteuropa ist aber gerade die Verwandlung in die Fledermaus eigentlich unbekannt. Die hat andere Zusammenhänge in der Volkskunde. Aber der Vampir war tatsächlich immer ein Mensch, immer ein Individuum aus der eigenen Dorfgemeinschaft.
Also ein Mensch, der gestorben ist und der aus irgendwelchen Gründen weder in den Himmel noch in die Hölle kommen kann, der beerdigt ist?
Der ist schon beerdigt, ja.
Gibt es Vampire?
Ich beantworte das gerne mit einem Satz, den einmal ein Kollege aus dem Rheinland mir gesagt hat. Einmal im Jahr glaube ich an Vampire und zwar dann, wenn ich meine Steuererklärung ausfülle.
Warum glaubt man oder gibt es Menschen, die an Vampire geglaubt haben oder an Vampire glauben?
Das ist eine Frage, die man bei so ziemlich jedem Volksglauben stellen kann. Genauso kann man die Frage stellen, warum haben die Menschen an Hexen geglaubt? Genauso könnte man die Frage stellen, warum haben die Leute an Götter geglaubt oder glauben an einen Gott? Die einfachste Erklärung ist, es gibt Phänomene, die man sich nicht anders erklären kann. Und dann eben mit den Möglichkeiten, die man hat, ein Erklärungsmuster aufbaut. Für Südosteuropa oder generell für, ich sage mal, den christlichen Raum kann man aber noch einen Faktor mit Sicherheit hinzunehmen. Die relative Ferne der eigentlichen Glaubensvorstellung von der Lebenswirklichkeit. Das Christentum hat eine lineare Vorstellung mit Geburt, Leben und Tod. Gut, und dahinter kommt noch was, aber es kommt halt eben etwas. Während die Menschen, gerade in einer ruralen, einer agrarischen Welt, die auch noch nicht das Individuum so weit ausgebaut hat, die Vorstellung vom Individuum so weit ausgebaut hatte, halt etwas Zyklisches erleben, die Jahreszeiten, das stetige Wiederkehren bestimmter Verhaltensweisen, auch das zyklische Arbeiten zum Beispiel auf dem Feld. Und da liegt es halt nahe, dass man hochreligiöse Glaubenskomponenten mit Dingen aus der Alltagswelt verbindet. Das führt zu einem sogenannten Doppelglauben. Das heißt, man ist ein guter Christ und glaubt trotzdem noch an andere Dinge. Und aus solchen Vermengungen kann dann alles Mögliche entstehen. Zum Beispiel auch die Vorstellung von einem schädigenden Wiedergänger.
Die Geschichte, die der oder nicht nur Osteuropa, sondern die europäische Geschichte ist ja voll von Gruselgeschichten, von Teufelspaktgeschichten, von Geschichten, die in irgendeiner Form, wie Sie sagen, zwischen Wirklichkeit und Glaube sich ereignen. Welche Rolle spielen Vampirgeschichten in all diesen Geschichten, die man sich immer weiter erzählt hat, in diesen Gruselgeschichten?
Die Rolle, also da muss man vielleicht zunächst eine Sache vorwegschicken. Der Vampir ist die südosteuropäische Spielart des Wiedergängers.
Das heißt, Südosteuropa, wir reden über Transsilvanien, ne? Wir reden über im Wesentlichen über Zentralrumänien.
Nein, wir reden über den gesamten südosteuropäischen, vor allem orthodoxen Raum. Das betrifft die Serben ebenso wie die Bulgaren. Wir finden diese Vorstellung bei den Griechen, sie ist bei den Albanern vorhanden. Aber sie geht durchaus auch rein in den katholischen Bereich. Also Kroatien ist ebenfalls nicht unfrei von Vampirvorstellungen. Und der Punkt ist, dass der Vampir erstmal nur eine Spielart des Wiedergängers ist. Das ist also die Spielart einer grundlegenden Figur zu sein, ist eigentlich eine der wichtigen Definitionen, wenn man sich mit dem Vampir beschäftigt. Wiedergänger kennen alle Kulturen, die ihre Toten begraben und einen Respekt vor diesem Toten haben. Und der Glaube an Wiedergänger ist verbreitet durch ganz Europa.
Der Wiedergänger ist der, der tot ist und dann trotzdem wieder erscheint.
Ganz genau. Der ist in ganz Europa verbreitet, also überall, wo man den christlichen Glauben hat, da kennt man auch die Wiedergängervorstellung. Der große Unterschied zum Wiedergänger, den wir zum Beispiel in Mitteleuropa haben, ja, und eine bekannte Wiedergängergeschichte wird durchaus, also spielt durchaus eine Rolle für das Wappen des Kantons Glarus in der Schweiz. Diese Rolle ist, dass der Wiedergänger in Mitteleuropa, der Wiedergänger im katholisch-protestantischen Raum durchaus auch eine positive Figur sein kann. Die Mutter, die zurückkehrt, um nach ihrem Kind zu sehen. Oder, wie der heilige Fridolin in Glarus erleben musste, der Bauer, der ihm das Land geschenkt hat, den hat er aus dem Grab zurückgerufen, damit er die Schenkung vor Gericht bestätigen kann. Und danach hat sich dieser Bauer wieder in sein Grab gelegt und ist weiterverwest. Diese Vorstellung gibt es in Südosteuropa nicht. Da ist der Wiedergänger immer etwas Negatives aus.
Können Sie mal erzählen, wie so ein Vampir lebt oder was der anrichtet? Wir kennen die Dracula-Geschichte, ein phänomenaler Roman aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, die ja wirklich gruselig ist, aber sind Vampire immer gruselig? Also was macht ein Vampir? Wie lebt er? Wie ernährt er sich und wie kommt er zu Tode?
Zunächst einmal muss man sagen, die Menschen Südosteuropa versuchen, alles zu verhindern, dass überhaupt jemand zum Vampir wird. Das heißt, gibt es einen Toten, der vielleicht irgendwas Verdächtiges an sich hat, ein Feuermal oder man weiß, dass er einen besonders unguten Lebenswandel hatte oder was immer das sein kann, dann schaut man, dass der sich nicht zum Vampir verwandelt oder zumindest in seinem Sarg bleibt. Zum Beispiel, indem man den Sarg mit Knoblauch ausreibt, eine Knoblauchzehe als eine Art Zäpfchen in den After einführt oder Mohnsamen in den Sarg streut, auf das der Vampir mit seinem Zähltick was zu zählen hat. Er wird sich allerdings, weil er auch ein bisschen doof ist, immer wieder verzählen und von vorne anfangen. Ansonsten wird sich der Vampir vorgestellt als der Tote, der zurückkommt und die Menschen zum Sterben bringt, das Vieh verwirrt, die Ernte verdirbt. Die Vorstellung, dass er Blut zu sich nimmt, ist ganz schwach ausgearbeitet. Das wird manchmal erwähnt, so im Sinne von, ja, und dann hat er das Blut genommen. Wie er das tut, ist überhaupt nicht im Volksglauben ausgearbeitet. Es gibt keine spitzen Zähne, es gibt keinen Biss, es gibt kein Saugen. Viel häufiger liest man solche Dinge wie, er kam dann ins Zimmer, stellte sich in der Ecke und dann ist der Onkel gestorben. Das heißt, das scheint, ja, wenn überhaupt, so eine Art Online-Verfahren zu sein, wie er die Menschen umbringt. Eigentlich aber ist schon die schiere Existenz eine Bedrohung. Gelegentlich wird auch behauptet, er würde sich auf die Leute legen, er würde sie drücken, er würde sie würgen. Aber den aus den Vampirfilmen bekannten Biss mit den spitzen Zähnen, nein, also das gibt's überhaupt nicht.
Das gibt es im Dracula-Roman, da kommt es vor.
Das kommt dort vor und eigentlich so richtig, also wirklich auch mit Zähnen und allem drum und dran, dass man das auch sieht.
Also die Geschichte ist ja, dass der Vampir sich nachts über schlafende Menschen, unschuldige Menschen hermacht, ihnen Blut aussaugt aus dem Hals und sie dadurch selber auch zu Vampiren macht.
Ja, aber schon da geht's auch schon wieder los. Selbst bei der Stokersche Graf Dracula kann noch am Tag umherirren. Also der ist auch in London am Tag aktiv. Und selbst Nosferatu in der Verfilmung von Murnau von 1922, da ist es nicht sicher, bringt ihn das Licht der aufgehenden Sonne um oder ist es eher der Hahnenschrei? So wirklich diese Angst vor Sonnenlicht und auch das Ausarbeiten wirklich von spitzen Eckzähnen, also wirklich wie bei einem Raubtier, das kommt erst mit den Vampirfilmen so richtig auf, vor allem eigentlich mit den Filmen der Hammer Productions, also mit Christopher Lee und Peter Cushing.
Wie alt ist denn dieser Glaube an Vampire, dieser Volksglaube, wenn Sie sagen, der hat sich eben durch Verfilmungen nochmal fundamental verändert? Wie lange gibt's den denn schon und wie einfach war er vorher?
Also, schriftliche Hinweise in religiösen Traktaten, die gibt es also gesichert seit dem 16. Jahrhundert. Es gibt sogar aus dem 14. Jahrhundert, Mitte des 14. Jahrhunderts, eine serbische Gesetzessammlung des Zaren Stefan Uroš des Vierten, in dem ganz klar gesagt wird, dass Dorfgemeinschaften, die einen Toten ausgraben und dann Dinge an ihm tun, um ihn im Grab zu halten, eine Geldstrafe zu zahlen haben. Das heißt, also wenn das im 14. Jahrhundert schon in einem Gesetzeskodex erwähnt wird, dann sind diese Praktiken mit Sicherheit noch mal deutlich älter. Man kann nicht wirklich sagen, wann der Glaube entstanden ist. Es ist ein Volksglaube, der im Wesentlichen mündlich tradiert wurde. Und wenn überhaupt, dann haben andere darüber berichtet und das auch aufgeschrieben. Aber sicher kann man sagen, also seit dem 14. Jahrhundert ist er relativ dicht schriftlich belegt.
Also der Vampir, ein Toter, der zurückkommt und Unheil und Schaden anrichtet. Kommen wir zur Vampirabwehr. Sie haben eben schon Knoblauch erwähnt als zentrales Mittel, um Vampire im Grab zu halten oder sie wieder loszuwerden. Warum spielt Knoblauch eine Rolle?
Knoblauch hat zwei unterschiedliche Funktionen. Zum einen kennt man ihn aus der Volksmedizin. Wir kennen ja alle Ilja Rogows Knoblauchpillen, damit wird man besonders alt. Aber dem Knoblauch wird eben tatsächlich auch eine entgiftende und das Altern fördernde Wirkung nachgesagt. Das ist das eine. Zum anderen, dämonenabwehrende Dinge sind immer unangenehm, hässlich, laut oder, wie im Fall vom Knoblauch, sagen wir es ruhig offen, stinkend. Die Kombination dieser beiden Elemente hat mit Sicherheit den Knoblauch zu einem bevorzugten Mittel der Prävention gegen Vampire dann werden lassen. Aber es ist ja nicht das Einzige. Also wird ein Vampir gepfählt, werden bestimmte Holzsorten empfohlen.
Sie müssen erklären, warum der Vampir gepfählt werden muss, damit er verschwindet.
Die Idee dahinter ist eben die radikale Zerstörung des Körpers, vor allem des Herzens. Und was man zum Beispiel nie findet, ist die Empfehlung, irgendein Nadelgehölz zu nehmen, sondern es sind dann eher so Sachen wie Eberesche oder Weißdorn. Solche Dinge werden für den entsprechenden Flock empfohlen, wenn es denn Empfehlungen gibt.
Das heißt, der Tote, von dem man vermutet, dass er zum Vampir geworden ist, wird im Nachhinein nochmal umgebracht, indem man ein Stück Holz, einen Pfahl durch sein Herz jagt. Wer hat das gemacht?
Das war dann Sache der Dorfgemeinschaft, vor allem der Männer im Dorf. Das ist immer eine ganz wichtige Sache. Der Vampir kommt mit wenigen Ausnahmen immer aus der eigenen Gemeinschaft. Entweder ist es jemand, der mit einem im Dorf gewohnt hat, oder zumindest jemand, der mit dem Dorf etwas zu tun hatte, durchreisende Händler, die immer mal wieder da waren. Die Vorstellung, dass es ein wirklich Fremder ist, ist relativ schwach ausgeprägt. Und das heißt, es ist auch jemand, mit dem man zusammengelebt hat und von dem man eigentlich möchte, dass er, wenn er jetzt gestorben ist, es auch schafft, in die andere Welt hinüberzugehen. Das Pfählen ist ja nur eine der vielen Methoden. Sehr häufig wird auch tatsächlich oder auch in Kombination mit dem Pfählen das Verbrennen der Leiche beschrieben. Und das kann man durchaus interpretieren als eine Art Turboverwesung. Denn dann hat die Seele nichts mehr, woran sie sich an den klammern kann und muss sozusagen dann in die andere Welt hinübergehen.
Ist es denn eigentlich eine gute Tat, einen Vampir dann nochmal umzubringen, ihn zu verbrennen? Also ist es Erlösung oder ist es die letzte Bestrafung für jemanden, der eine Gemeinde und eine Gemeinschaft tyrannisiert hat?
Es ist zunächst einmal eine Notwendigkeit. Wenn man das nicht tut, wird die Gemeinschaft keine Ruhe finden. Aber es ist mit Sicherheit ein Akt, der nicht als böse gesehen wird. Also zumindest nicht von den Menschen selber. Mit dem Erstarken des Staates, auch einer organisierten Gesundheitspflege, und da sprechen wir zum Beispiel für Rumänien vom 19. Jahrhundert, wird das natürlich ganz anders, nicht wahr? Dann haben wir Gesetze gegen die Leichenschändung, dann fangen auch die kirchlichen Autoritäten an, immer mal wieder darauf hinzuweisen, dass das aber nicht gut ist, was man da tut, weil man greift in Gottes Plan ein und so weiter und so fort. Für die Menschen selber aber ist es eine Kombination aus schierer Notwendigkeit, also Selbstverteidigung, und ich sage mal, einem letzten Dienst an seinem Nachbarn, an seiner Ehefrau, wer immer das dann eben dann sein kann.
Was ist, welche Rolle spielen Friedhöfe für das Leben und Sterben von Vampiren?
Nun, im Idealfall hat man ja vorgesorgt mit Samen im Sarg oder Knoblauch, mit dem man den Sarg ausgerieben hat, dass eine Vampirverwandlung gar nicht stattfindet. Das heißt,
wie hat man denn eigentlich, nur ganz kurz, wie kann man denn überhaupt auf die Vermutung, dass jemand, der gestorben ist, als Vampir wiederkommen würde? Also bei wem hat man Knoblauch in den Sarg gelegt und bei wem hat man es gelassen?
Das konnte alles Mögliche sein. Zum Teil waren es körperliche Veränderungen. Ich habe zum Beispiel einmal einen Text gelesen, da ging es darum, dass jemand Zeit seines Lebens einen Schnurrbart hatte, bei dem die linke Seite war es, schon sehr früh grau geworden ist, wenn die rechte Seite noch lange Zeit dunkel blieb. Eine dritte Brustwarze, was manchmal vorkommt, konnte so etwas sein. Eine Geburt bei einem besonders heftigen Gewitter. Schlimm war immer, wenn man jung gestorben ist, vor allem jung und unverheiratet. Oder wenn man besonders alt wurde, wenn man einen schrecklichen Unfall hatte, also sowas richtig Furchtbares. Betrügerische Schankwirtinnen konnten das sein, Ehebrecher, also eigentlich ziemlich viel. Und wenn dann bei der Herrichtung des Toten für den Sarg solche Geschichten erzählt wurden oder einfach auch Dinge beobachtet wurden, die, jetzt bitte Anführungszeichen denken, nicht normal waren, dann hat man zu solchen Methoden gegriffen. Das konnte auch die dünne Nadel von einer Hechel sein, die man dann schnell ins Herz gerammt hat. Alles Mögliche. So. Und im Idealfall war es das. Dadurch hat man die Möglichkeit zur Verwandlung verhindert, beziehungsweise, falls es zur Verwandlung kommt, ihn aber in seinem Sarg festgehalten. Und dann war es halt Sache Gottes, das endgültig dann zu entscheiden. Nur wenn er halt zurückkam, war das ein Problem. Dann musste man halt ans Grab. Allerdings wusste man ja, wer es ist, denn es ist ja ein individueller Toter. Das heißt, diese ganzen Geschichten von wegen, und dann muss man erstmal auf dem Friedhof suchen und führt ein schwarzes Pferd über die Gräber und dort, wo es scheut, da wird wohl ein Vampir liegen. Alles stimmt so nicht. Es ist eine wirklich individuelle Geschichte.
Also die Leute wussten dann immer, wen sie suchen müssen, wen sie ausgraben müssen und wo der Vampir wohnt.
Ganz genau.
Wenn man das nochmal anschaut, warum ist dann Allerheiligen, also das, was in größeren Städten in aller Welt als Halloween gefeiert wird, der Vorabend zu Allerheiligen oder Allerheiligen, warum ist das der Kristallisationspunkt für viele dieser Vampir-Überlegungen, dieser Vampir-Geschichten? Auf jeden Fall heute ist man an Halloween vampirwach, um es mal so auszudrücken.
Man ist vampirwach, aber jetzt nicht in Südosteuropa. Da spielt das überhaupt keine Rolle. Also da ist der Vampir, also das ist die Sache oder war die Sache aktuell, wenn man den Verdacht hatte, dass ein Vampir tatsächlich umhergeht. So. Was übrigens auch nicht gang und gäbe war, die Leute haben nicht in der permanenten Angst vor Vampiren gelebt. Wenn es passierte, blöd, dann muss man halt was machen. Ansonsten hat man fröhlich weitergelebt. Hier ist das etwas anderes, aber die Tradition ist natürlich auch eine völlig andere. Also ich sage mal so, ein ursprünglich im keltischen Bereich vorhandenes Fest zu Totengeistern wird christlich überformt, kommt in die USA, wird dort dann zu einem Kommerzspektakel, schwappt hier hinüber. Und ja, da bietet sich natürlich der Vampir als eine der vielen Verkleidungsmöglichkeiten wunderbar an. Aber für die Leute in Südosteuropa, egal zu welchem Zeitpunkt, war jetzt gerade, ja, also warum sollte vor allem bei den Orthodoxen ein katholisches Fest, das auf eine Kultur zurückgeht, die ja so ganz weit entfernt ist, Inselkelten, irgendeine Rolle spielen für den eigenen Glauben? Das mit Sicherheit nicht.
Also die Inselkelten waren die Iren. Ich habe noch eine Frage nach noch einer Scheinverwandtschaft vielleicht. In Lateinamerika wird Allerheiligen auch gefeiert als ganz großer Feiertag, an dem die Toten für einige Stunden zurückkommen können aus dem Grab, um sich mit ihren Lieben zu treffen und zusammen zu feiern. Das ist eigentlich sehr positiv konnotiert. Sind das auch Vampire oder ist das was anderes?
Da würde ich ganz klar sagen, das ist diese Wiedergängervorstellung, dass eben, ja, das auch etwas Schönes sein kann. Ja, dass jemand nochmal zurückkehrt und sagt, hey, wir konnten uns nicht richtig verabschieden, lass nochmal einen drauf machen und dann war es das aber für mich und wir sehen uns dann in 30, 40 Jahren halt, ne, auf Wolke 7 und singen Hosianna. Also das fällt dann wirklich eher in diesen, ich sage mal, katholischen oder, exportierten westeuropäischen christlichen Glauben. Ja. Aber Vampire sind das nicht. Ja. Also das Kennzeichen des Vampirs ist eben die komplette Negativität. Es gibt keinen netten Vampir. Also nicht im Volksglauben. Was die Literatur dann daraus macht, bis hin zum kleinen Vampir oder den Vampirschwestern, das ist eine vollkommen andere Geschichte.
Und letzte Frage. Wenn der Vampir kann sich auch nicht fortpflanzen. Es ist immer eine einzelne Person, die dann wieder zurück ins Grab gejagt wird und dann ist gut, bis die nächste Person erscheint. Oder gibt es irgendwie Vampir-Dynastien, die Vorstellung, dass in bestimmten Familien besonders viele von diesen Erscheinungen auftreten?
Also wirkliche Vampir-Dynastien nicht. Allerdings hat man so gewisse Vorstellungen, dass zum Beispiel, wenn das siebte Kind ein Sohn ist und der selber wieder beim siebten Kind einen Sohn hat, dieser siebte Sohn des siebten Sohnes vielleicht, ja, also so ein bisschen gibt es etwas. Aber natürlich, je nachdem, wo man schaut, gibt es die Vorstellung, dass also jemand, der von einem Vampir getötet wurde, selber zum Vampir wird. Das ist eher eine Vorstellung im slawischen Raum. Also das kenne ich bei den Serben, ich kenne es bei den Bulgaren. Das ist nicht so stark ausgeprägt bei den Rumänen. Da ist es also wirklich das einzelne Individuum, das halt die Leute umbringt, schon eher als eine Art Mörder und man deswegen dann zu drastischen Maßnahmen greifen.
Dann muss ich jetzt doch noch eine Frage stellen. Wenn es der siebte Sohn vom siebten Sohn ist und der ist dann möglicherweise auch ein Vampir, ist der denn dann schon als Lebender ein Vampir oder wird er erst einer, wenn er auch gestorben ist? Also bringt man den um oder lässt man ihn leben?
Also der Vampirglaube hat dankenswerterweise keinerlei negative Folgen für irgendjemanden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Selbst wenn man sich vorstellen. Im Gegensatz zu
Hexenglauben zum Beispiel.
Eben. Also nein, also das gibt es überhaupt nicht. Es gibt nicht einen Fall, wo in den Quellen, die wir haben, wo gesagt wird, naja, da hatten wir schon die Vermutung, das wird das sein, da haben wir mal, nein, um Himmels Willen, nein. Ja, das macht ja den Vampirglauben auch so, ja, wie soll ich es sagen, diese Verfolgungsintensität des Glaubens durch Autoritäten war deswegen auch nie so dermaßen hoch. Die gab es, weil es ist eben aus einem modernen, aufgeklärten, medizinischen, wie man es auch immer nennt, Blickwinkel natürlich etwas, das man wirklich nicht braucht. Aber das hat es, nein, ist das, also der Vampir ist erst dann etwas, das man angreift, körperlich, wenn es sich tatsächlich um einen Leichnam handelt. Aber man hat, ich sag mal so, wenn der stirbt und dann wird er für den Sarg vorbereitet, da, ja, man guckt genau hin und vielleicht zur Sicherheit doch mal so einen glühenden Nagel kurz in die Brust gedrückt, rein zur Sicherheit. Ne? Ne? Aber wirklich, wenn er tot ist.
Herr Kräuter, das sind fast tröstliche Nachrichten. Vielen Dank für den Einblick in die Welt der Vampire. Wunderbar.
Gern geschehen.
Und Ihnen und euch danke ich natürlich auch fürs Zuhören. Nächste Woche wieder hier. Herzliche Grüße. Bis dahin, Ihre, eure Ursula Weidenfeld.